Ja, ich wollte zu Beginn mit euch einen kleinen Ausflug machen in Israels Geschichte, um die Situation des Textes, um den es heute geht, so etwas besser zu verstehen. Israel war unter dem König David so um 1000 vor Christus herum ein mächtiges Land mit großer Ausdehnung. Und sein Sohn Salomo, der konnte Macht und Reichtum bewahren und sogar noch vergrößern. Und nach seinem Tode, das war so etwa 930 vor Christus, da kam es zur Teilung Israels in das größere Nordreich Israel mit 10 der 12 Stämme und in das kleinere Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Dann im Jahre 722 eroberten die Assyrer das Nordreich. Und gegen Ende des 7. Jahrhunderts brachten dann die Babylonier, das waren die Nachfolger der Assyrer, das Südreich unter ihre Kontrolle und deportierten auch eine ganze Reihe von Israeliten, ließen aber den König im Amt. Und als dieser sich dann nicht mehr so richtig unterordnen wollte, da eroberten sie im Jahre 587 vor Christus die bis dahin frei gebliebene Stadt Jerusalem und führten die gesamte Oberschicht in die Verbannung nach Babel. Der Prophet Jeremia, der war nicht darunter. Er blieb in Jerusalem bei den wenigen Besitzlosen, die nicht ausgesiedelt wurden, und predigte weiter Buße. Das war 587 vor Christus. Am Rand könnte man jetzt noch sagen, dass in den folgenden mehr als 2500 Jahren es keinen selbstständigen Staat Israel mehr gab, bis zu seiner Neugründung im Jahre 1948. In dieser Zeit sind also ganze Völker untergegangen. Nur das Volk Israel hat überlebt. Aber zurück zu Jeremia. Jeremia hat den nach Babylon Deportierten kurz nach der Deportation einen Brief geschrieben, der uns überliefert worden ist in Jeremia 29. Und der für heute vorgeschlagene Predigtext ist ein Teil dieses Briefes. Ich lese uns aus Jeremia 29, ein bisschen schwierig, jetzt die Verse 1, 4 bis 7 und 10 bis 14. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Jetzt geht's weiter mit Vers 4. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, geht's auch euch auch wohl. Dann geht's weiter mit Vers 10. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Und danke, Herr, dass du selbst uns dein Wort aufschließen kannst. Wir bitten dich, dass du uns in aller Wahrheit leitest. Amen. Tja, das ist ein Brief an die Deportierten in Babel, aus dem auch einiges so über ihre Lage ersichtlich ist. Sie werden zum Beispiel nicht in Lagern oder in Gefängnissen festgehalten, sondern sie haben offensichtlich sogar Land bekommen, auf dem sie sich ansiedeln sollen. Sie haben auch so etwas wie eine Selbstverwaltung, denn in Vers 1 ist ja von Ältesten die Rede. Und so Schriftzeugnisse aus dieser Zeit, die belegen, dass sie sogar Landwirtschaft und Handel betreiben könnten. Trotzdem, sie sind in einem fremden Land und damit in einer zerrissenen inneren Lage. Ich möchte diesen Text mit euch bedenken unter dem Thema Leben im Hier und Heute, wie sieht das aus? Dazu ein erstes, heimisch werden in der Fremde, bezieht sich auf die Verse 4 bis 6. Die Verbannten sind innerlich zerrissen. Und es ist ja auch schwer zu begreifen, dass Gott Glieder seines auserwählten Volkes gerade in ein heidnisches Land hat bringen lassen. Sie leben in einem Land, das für sie als Juden unrein ist. Und sie sind, was noch viel schlimmer ist, ausgeschlossen von der Glaubensgemeinschaft im Tempel in Jerusalem. Was das für sie heißt, in einem unreinen Land zu leben, das wird deutlich, wenn man zum Beispiel bei Amos im 7. Kapitel liest, da droht Amos dem Amazia, und das ist wirklich eine Drohung gewesen, du sollst in einem unreinen Land sterben. Das ist für Israeliten unvorstellbar. Viele von ihnen werden also in Babylon sterben in diesen 70 Jahren, in einem unreinen Land. Einfach unvorstellbar. Andererseits wiederum leben die Verbannten mit der Hoffnung, dass Gott sie nicht für immer in der Fremde lassen wird. Und dieser Haltung, Niedergeschlagenheit auf der einen und Hoffnung auf der anderen Seite, dieser Haltung widerspricht Jeremia. Er macht den Verbannten klar, dass die Zeit ihrer Verbannung doch mit zum Leben gehört und dass sie deshalb auch sinnvoll gefüllt werden sollte. Auch die jetzige Stunde ist Gottes Stunde und sollte ausgekauft werden. Das Leben geht ganz einfach weiter. Und deshalb in Vers 5, baut Häuser und wohnt darin, legt Gärten an, esst ihre Früchte, gründet Familien, damit ihr nicht weniger werdet. Es geht also darum, sich auf die Gegebenheiten einzustellen, mit ihnen zu leben und so in gewisser Weise, wenn das möglich ist, heimisch zu werden im fremden Land. Alle Zeit ist Gottes Zeit und aller Ort ist auch Gottes Ort. Gott ist ja auch in Babel erreichbar. Das sagt er sogar hier in Vers 12. Ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Wenn wir uns Jeremias Ratschläge da in Vers 5 ansehen, dann geht daraus schon hervor, dass die Gefangenschaft länger dauern wird. Baut Häuser. Naja, bei uns hat das kein Jahr gedauert, ein Haus zu bauen. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Dafür braucht man schon ein paar Jahre mehr. Aber wenn dann da auch noch Kinder und Kindeskinder erwähnt werden, dann geht es schon um Jahrzehnte. Und dann mehrt euch, dass ihr nicht weniger werdet. Das weckt letztlich auch Hoffnung. Die Verbannten sollen also ihr Leben in der Verbannung akzeptieren und sich auf die Gegebenheiten einstellen. Und wie eben schon gesagt, Gott ist ja auch in Babel erreichbar. Es gibt einfach keinen einzigen Ort auf der Welt, an dem man nur von Gott vollkommen verlassen ist. Deshalb resigniert nicht, sondern bleibt oder werdet aktiv. Tja, was hat uns das heute zu sagen? Wir leben zwar nicht wie die deportierten Israeliten in einem fremden Land, aber die Bibel sagt uns ja an ganz vielen Stellen, dass es eigentlich doch so ist. Christen, das wird am deutlichsten bei unseren Glaubensgeschwistern in islamischen Ländern, Christen leben in dieser Welt in der Fremde. Und das merken wir im ach so freien Westen ja inzwischen auch immer mehr. Ich brauche da nicht in Einzelheiten zu gehen. Die Gemeinde Jesu lebt in der Fremde und sie wartet letztlich auf das Kommende. Und doch müssen wir uns ja auf Gegebenheiten einstellen und in gewisser Weise heimisch werden in der Fremde. Paulus sagt es ja auch einmal in Epheser 5, da sagt er, kauft die Zeit aus. Und das heißt eben, dass auch diese Zeit hier Gottes Zeit ist. Die Israeliten sollten sich also in Babylon nicht auf die faule Haut legen und nur auf die verheißene bessere Zukunft warten. Und für uns gilt Ähnliches. Davon wird noch zu reden sein. Wir haben den Auftrag, aus unserer Situation etwas zu machen, mit Gottes Hilfe natürlich. Und darum geht es in einem zweiten Gedanken. Sich einsetzen für die uns umgebende Welt, das ist der Vers 7 und den lese ich nochmal. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Ich möchte ein Wort dick unterstreichen in diesem Satz, dahin ich euch habe wegführen lassen, sagt Gott durch seinen Propheten. Dahin ich euch habe wegführen lassen. Nebukadnezar, der babylonische König, der ist also nur Werkzeug in der Hand Gottes, der selbst sein Volk nach Babylon in die Verbannung führen lässt. Suchet der Stadt Bestes. Da wird den Israeliten ja noch mehr zugemutet. Sie sollen sich nicht nur auf die Gegebenheiten in ihrer neuen Umgebung einstellen, sie sollen sich auch noch um die sie umgebende Welt kümmern. Mehr noch, sie sollen sogar ihr Bestes suchen. Und das soll es einfach nicht geben, dass sie sich zurückziehen in ihren eigenen kleinen Lebensbereich. Sie sollen nicht dicht machen nach außen, sondern sich kümmern. Und das in einer Umwelt, die eigentlich doch für sie feindlich ist. Also kein Hass mehr, keine Ressentiments, keine Rachegelüste. Wisst ihr, was das bedeutet? Das heißt, auch wo auch immer die Gemeinde Jesu in der Zerstreuung lebt, sie soll für die sie umgebende Welt und mit ihrer Umwelt leben. Und das gilt heute wie damals. Die Gemeinde Jesu lebt in der Welt und nicht in einem abgesonderten Raum. Einigeln ist da nicht angesagt. Einigeln ist falsch und von Gott nicht gewollt. Und Gemeinden, die sich einigeln und nur für sich leben, die entsprechen nicht dem Auftrag Gottes an seine Kinder. Er hat gesagt, suche der Stadt Bestes. Natürlich dürfen wir da zum Beispiel Römer 12 nicht übersehen, wo Paulus sagt, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, aber sucht ihr Bestes. Sicher seid ihr als Christen anders als diese Welt. Sicher wisst ihr um die Kraft Gottes, die die Welt nicht kennt. Sicher habt ihr eine lebendige Hoffnung, die euch durchträgt. Aber deshalb seid ihr ja nicht besser als die Welt, sondern nur besser dran. Also distanziert euch nicht, igelt euch nicht ein, sondern sucht der Stadt Bestes. Und was ist das Beste für die Menschen, zum Beispiel in Erkenschwick? Doch, dass sie Christus kennenlernen. Gott will doch, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So sind die Verbannten in Babel eben sehr wichtig für Babel. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Die verbannten Israeliten sollen also für die Menschen in Babel beten. Das ist in der Zeit des Alten Testaments eine priesterliche Aufgabe. Und diese priesterliche Aufgabe, das stellvertretende Gebet für die Welt, das hat die Gemeinde Jesu auch heute noch. Ich habe an Abraham gedacht, der mit Gott sogar um Sodom gefeilscht hat. Ihr kennt die Geschichte. 50 Gerechte, 40, 30 20. Und wenn es nur 10 sind, dann lass doch Sodom nicht untergehen. Das Gebet der Gemeinde ist Dienst im wahrsten Sinne des Wortes und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Und wann geht es ihr wohl? Und was ist ihr Bestes? Das Heil natürlich, die Versöhnung mit Gott. Und ein drittes ist mir an diesem Text noch wichtig. Zukunft und Hoffnung haben, bezieht sich auf die Verse 10 bis 14. Und ich lese den Vers 11 nochmal. Da sagt Gott, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. So übersetzt Luther, wörtlich übersetzt steht da, dass ich euch gebe das Ende, und Hoffnung. Und mit dem Ende ist Zukunft gemeint. Also, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Da hat also am Text nun zweimal gestanden, ich habe euch wegführen lassen. Daraus ergibt sich eindeutig, dass die Verbannung nach Babylon Gericht Gottes war. Und die Israeliten können das auch nicht anders verstehen. Und das wird zum Beispiel deutlich, wenn man Psalm 137 liest, der so beginnt: An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Und etwas später heißt es da: Wie könnten wir das Herrnlied singen in fremdem Lande? Also Verbannung ist Gottes Strafgericht. Und nun also das, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Geschwister, man kann aus dem, was Gott bestimmt, nicht einfach direkt seine Absichten und seine Meinung über uns erkennen. Leid, das uns widerfährt, bedeutet ja nicht automatisch, dass Gott gegen uns ist. Paulus schreibt ja auch oft genug, dass wir uns als Kinder Gottes sogar der Trübsale rühmen sollten. Natürlich ist das Gericht hier ernst gemeint und natürlich straft Gott nicht einfach so zum Schein. Und trotzdem, so sagt er selbst, trotzdem kann er doch Gedanken des Friedens über uns haben. Und hat sie auch. Luther hat das mal auf den Punkt gebracht, als er Gottes Richten und Strafen sein fremdes Werk genannt hat. Ein Werk also, das eigentlich nicht sein Ding ist. Fremdes Werk. Hier in unserem Text macht Gott deutlich, dass er letztlich doch zu seinen Verheißungen steht. Wo wir vielleicht Finsternis sehen, spricht er von Gedanken des Friedens. Paulus sagt dazu in Römer 3 einmal, das war die neutestamentliche Losung von gestern, dass aber einige nicht treu waren, was liegt daran, sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben? Geschwister, wir leben als Christen in dieser Welt genauso in der Diaspora, in der Zerstreuung, wie damals die verbannten Israeliten in Babel. Und wir haben, genau wie sie, Zukunft und Hoffnung. Das müssen nicht unbedingt 70 Jahre sein wie in Babel. Das können weniger sein, das können mehr sein. Für die, die vor uns waren, war es wesentlich mehr. Wie viel es für uns sind, wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, dass Jesus verheißen hat, dass er bald wiederkommen und seine Gemeinde zu sich holen wird. Für die Verbannten ist nach 70 Jahren der Tag ihrer Heimkehr gekommen. Wir warten darauf, dass Jesus sein Reich endgültig aufrichtet. Und das ist unsere Zukunft und Hoffnung. Und wir wissen, dass das geschehen wird, denn er hat es gesagt. So sieht für Christen ein Leben im Hier und Heute also so aus. Heimisch werden in der Fremde, das heißt doch mit der Umwelt, mit der Welt leben. Sich einsetzen für die uns umgebende Welt, das heißt auch für die Welt da zu sein. Und daran festhalten, dass wir eine Zukunft und Hoffnung haben, die alles Vorstellbare übertrifft. Und dazu bewahre uns Gott. Amen.